NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Vor 5 Jahren gab es in der japanischen Atomanlage Fukushima einen dreifachen GAU. Wir fragen im Schwerpunkt dieser Sendung nach, wie weit die Energiewende in Norddeutschland seitdem gekommen ist. Willkommen zu Logo. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien. Weitere Themen: Göttinger Biochemiker erhalten den Eva-Luise-Köhler-Forschungspreis für Heilungsmethoden bei seltenen Erkrankungen. Hamburger Labor hilft Vietnam bei der Identifizierung der Kriegstoten. Neue Erkenntnisse zur Verhinderung von Herzinfarkten. Und im Durchblicker geht es um ein neues Verfahren, wie wertvolle, seltene Erden aus alten LED-Leuchten gewonnen werden. Rund 4 Millionen Menschen leben in Deutschland mit seltenen Erkrankungen. Für die meisten dieser Krankheitsbilder gibt es so gut wie keine Heilungsmöglichkeiten. Denn aufgrund der geringen Patientenzahlen engagieren sich nur wenige Unternehmen der pharmazeutischen Industrie. Der Eva-Luise-Köhler-Forschungspreis unterstützt seit 10 Jahren wissenschaftliche Projekte, die das trotzdem versuchen. In diesem Jahr ging der mit 50.000 Euro dotierte Preis an ein Team der Uniklinik Göttingen. Die Gruppe sucht neue Möglichkeiten, genetisch bedingten Muskelschwund von Kindern und Jugendlichen zu behandeln. Wieland Gabke hat die Forscher in der Göttinger Uniklinik getroffen.
Die Kinderklinik des Göttinger Uniklinikums wirkt auf den ersten Blick wie eine Kita. Strahlend gelb gestrichene Wände, kniehohe Holzstühle davor und Spielzeug auf dem Boden. Professor Eckhard Wilichowski arbeitet hier als Oberarzt. Zu seinen Patienten zählen auch Kinder und Jugendliche mit erblich bedingtem Muskelschwund, genauer gesagt Muskeldystrophie. Eine ultraseltene Krankheit, bei der die Muskeln schwinden, bis das Kind nicht mehr gehen kann und im Rollstuhl sitzt, sagt Wilichowski.
Was wir inzwischen gut beherrschen, ist die Diagnosestellung, die es uns erlaubt, sehr frühzeitig die richtige Diagnose zu stellen. Was absolut hinterherhinkt, sind die therapeutischen Möglichkeiten, die es im muskeldystrophischen Sektor eigentlich nur jetzt erst so in Anfängen in Form von Studien gibt.
Bisher gab es keine Heilungsmöglichkeiten für Muskeldystrophien. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen werden in der Regel nicht sehr alt. Nur die Symptome kann man lindern durch Krankengymnastik, sagt Wilichowski. Der Arzt und ein Forschungsteam an der Göttinger Uniklinik suchen nun nach einer Therapie, um eine spezielle Form von Muskeldystrophien behandeln zu können, die sogenannte Dysferlinopathie. Bei dieser Muskelerkrankung wird ein wichtiges Eiweiß im Körper nicht richtig hergestellt, Dysferlin.
Hintergrund ist, dass das Dysferlin einen essentiellen Reparaturmechanismus beinhaltet in den Muskelfasern und durch einen vererbten genetischen Defekt kommt es bei den Patienten zu einem Mangel an diesem Protein und dadurch zu einer Störung des Aufbaus und der Funktion der Muskelfaser.
Schuld ist eine Art Programmierfehler in den Zellen, die Dysferlin produzieren sollen. Für die Herstellung von Proteinen sind dort die Ribosomen verantwortlich. In diesen kleinen Zellfabriken werden Proteine Stück für Stück zusammengebaut, nach einem genetischen Bauplan, der genau vorgibt, wann die Eiweißkette beginnt und wann sie aufhört. In dem Bauplan sind dafür Start- und Stoppsignale vorgegeben, sogenannte Codons. Durch eine äußerst seltene Genmutation bei manchen Menschen kommt dieses Stoppsignal beim Bau des Proteins Dysferlin zu früh.
Das heißt, es kommt bei der Proteinsynthese zu einem vorzeitigen Stoppsignal, sodass kein normal langes Protein mehr gebildet werden kann.
Die Ribosomen stoppen also die Produktion, bevor das Dysferlin fertig ist. Wie aber kann man die Zellfabriken dazu bringen, die Fließbandarbeit fortzusetzen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Sven Thoms, der in der Kinderklinik des Göttinger Uniklinikums zum Dysferlin-Defekt forscht. Klar ist, den fehlerhaften Bauplan zur Herstellung von Dysferlin kann man nicht ändern.
Dass da ein Stoppcodon entsteht, wird man nicht verhindern können, weil das ist ja gerade die genetische Mutation, die eben Ursache der Erkrankung ist. Man kann aber versuchen, die Zelle, die Muskelzelle dazu zu bringen, dieses Stoppcodon zu überlesen, also zu ignorieren. Das nennt man auf Englisch überlesen, read through.
Diese Idee ist schon mehrere Jahrzehnte alt, sagt Holmes. Als Therapie konnte sie bisher aber nicht flächendeckend umgesetzt werden. Zwar lassen sich Stopp-Codons durch altbewährte Antibiotika beeinflussen, das ist aber in etwa so, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen. Von Antibiotika sind nämlich alle Stopp-Ereignisse im Körper betroffen, was zu massiven Nebenwirkungen führt, erläutert Thoms. Anstatt die alte Antibiotika-Keule zu schwingen, will die Göttinger Forschungsgruppe Muskeldystrophien gezielt an der Wurzel bekämpfen. Zunächst galt es herauszufinden, wann und wie ein Stopp-Codon bei der Proteinherstellung überhaupt überlesen werden kann. Bereits 2014 haben Thoms und ein Team von Bioinformatikern dazu ein mathematisches Modell in der Fachzeitschrift eLife veröffentlicht.
Wir haben in unserem bioinformatischen, also mit unserem Computeransatz, die ersten Stopp-Codons mit ihren genetischen Kontexten gefunden, die eben von Natur aus schon besonders leicht überlesen werden. Das kannte man vorher beim Menschen nicht. Und diesen Ansatz, den wollen wir jetzt eben übertragen, um bei Erkrankungen, die auf Stopp-Codons beruhen, eben vorhersagen zu können, wie der therapeutische Erfolg ist.
Die Frage lautet also, welche Substanzen muss man einsetzen, um ein fehlerhaftes Stopp-Codon bei der Proteinproduktion gezielt zu beeinflussen, damit Muskelschwundpatienten wieder in der Lage sind, das Muskelreparaturprotein Dysferlin zu produzieren. Das wollen Thoms und sein Team nun herausfinden. Von einer Therapie sind sie aber noch weit entfernt. Gerade dieser Forschungsansatz dient dem Patienten wohl und gab für Stifterin Eva-Luise Köhler den Ausschlag für die Preisverleihung.
Auch Grundlagenforschung kann Patienten zugutekommen. Insofern schließt das Grundlagenforschung nicht aus. Wichtig ist uns, dass auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen geforscht wird. Das, was bei seltenen Erkrankungen entdeckt wird, kann durchaus auch Wirkung oder Wissen über Volkskrankheiten bringen.
Das erhofft sich auch der Göttinger Kinderarzt Wilichowski. Von den Forschungsergebnissen könnten am Ende nicht nur Muskelschwundpatienten profitieren, meint der Arzt.
Das wäre natürlich, ein Riesenschritt vorwärts. Wir würden tatsächlich es schaffen, Stopp-Codon-Mutationen so beim Ablesen zu beeinflussen, dass das natürliche Protein wieder entsteht. Dann wäre mit einem Schlag viele, viele, viele seltene Erkrankungen therapierbar.
Das Preisgeld der Eva-Luise und Horst Köhler Stiftung von 50.000 Euro wollen Wilichowski und Thoms in die weitere Forschung stecken. Damit kann zumindest für ein Jahr ein Doktorand bezahlt werden. Vielleicht reicht diese Zeit aber nicht, um am Ende die offenen Fragen in der Erforschung der Stopp-Codons zu beantworten.
Wieland Gabke über die schwierigen Wege, seltene Krankheiten zu heilen.
Le bonheur est une attitude face à ce qui se passe et qui fait souffrir, qui pourtant laisse la latitude de trouver en lui ce qui nourrit et fait grandir. Tu voles de tous les mots, tu te décharges et tu nages dans l'air. Tu voles, tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes et tu tourbillonnes.
Am 11. März jährte sich zum 5. Mal die Atomkatastrophe von Fukushima. Seitdem gilt eine Energiewende als größte Herausforderung für Politik und Wissenschaft, um den Klimawandel aufzuhalten und in Zukunft nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen. Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft geht davon aus, dass der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor bis zum Jahre 2035 sogar auf bis zu 85% erhöht werden kann. Doch obwohl gerade in Norddeutschland immer mehr Energie aus Windkraftanlagen und Solarzellen gewonnen werden kann, fehlen die entsprechenden Speichermedien, um eine gleichmäßige Versorgung zu gewährleisten. Doch für die Nutzung der Offshore-Windenergie war das letzte Jahr von großer Bedeutung. Erstmals wurden Anlagen vor der deutschen Nord- und Ostseeküste auch wirklich planmäßig ans Stromnetz angeschlossen. Der Offshore-Windenergie und ihren Vertretern könnte die Zukunft aber neue Probleme bringen. Thomas Sambol weiß mehr darüber.
Eine frische Brise weht über die Nordsee und treibt die riesigen Rotoren im Windpark Bard Offshore 1 an. Hier draußen auf hoher See, knapp 90 Kilometer nordwestlich der Insel Borkum, wird gerade jede Menge grüner Strom erzeugt. Doch lange Zeit wussten Windparkbetreiber in der Nord- und Ostsee nicht immer, wohin mit der schnell im Übermaß vorhandenen Energie. Es fehlte am allernötigsten den Steckdosen, um den Strom auch ins Netz einspeisen zu können. Klaus Meyer von der Windenergieagentur WAPP, einem Unternehmensnetzwerk für die Offshore-Branche.
Im Wesentlichen lag es an den Kabeln, die nicht rechtzeitig ankamen und nicht rechtzeitig verlegt werden konnten und dann auch die Verlegung selber zwischendurch mal problematisch war.
Und Matthias Fischer vom Netzbetreiber TenneT meint,
es gab unrealistische Zeitvorgaben von 30 Monaten Projektlaufzeiten bis zum Abschluss. Es gab keine synchronisierte Offshore-Planung, stattdessen eher Anbindungen auf Zuruf oder auf Wunsch des Windparks.
Einen weiteren Grund nennt Jörg Kubier von der Stiftung Offshore-Windenergie der deutschen Wirtschaft.
Die Investoren haben immer gesagt, ja, aber liebe Leute, wie ist denn das mit den Haftungen? Wenn ihr zum Beispiel einen Park nicht rechtzeitig anschließt oder wenn die Leitung kaputt geht, wer zahlt denn dann eigentlich?
Zu wenig Geld, schlechte Abstimmung, falsche Planung, das war nur ein Teil des Problems. Daneben mussten auch noch Naturschutzfragen geklärt werden, wie zum Beispiel die Belastung durch den Farbabrieb von den hochgiftigen Rostschutzanstrichen oder auch die Lärmbelästigung von Schweinswalen und Brutvögeln bei der Kabelverlegung im Weltkulturerbe Wattenmeer. Um diese Fragen zu lösen, waren immer wieder auch Kompromisse nötig. So wie in Schleswig-Holstein, erklärt der Wissenschaftler Professor Detlef Schulz. Er ist Experte für Energiesysteme an der Helmut-Schmidt-Uni in Hamburg.
Es werden insgesamt weniger Kabel und vor allem nur noch auf einer gemeinsamen Trasse verlegt. Dabei geht es darum, mit jedem Kabel mehrere Windparks anzuschließen.
Früher dagegen hatte jeder Windpark seine eigenen Kabel und auch seine eigene Konverterstation, in der die erzeugte Energie noch auf See in Gleichstrom umgewandelt wird. Denn nur mit Gleichstrom können die Übertragungsverluste auf dem langen Weg zur Empfangsstation an Land möglichst gering gehalten werden. Doch genau diese Technik, die für den Einsatz auf hoher See weiterentwickelt werden musste, hat nicht nur die Ingenieure ganz schön ins Schwitzen gebracht.
Mit den weit vor den Küsten liegenden Offshore-Windparks wird in Deutschland ein Sonderweg beschritten. Dieser macht überhaupt erst den Einsatz von Hochspannungs-Gleichstromübertragungen erforderlich. Klassische Gleichstromstationen weisen einen sehr hohen Platzbedarf auf. Bei Seestationen wäre dies extrem teuer. Es war deshalb erforderlich, neue Technologien mit geringeren Abmessungen anzuwenden. Die Konverterstationen für moderne Offshore-Windparks arbeiten mit einer verbesserten Steuerungsfähigkeit. Damit sind kompaktere Konverterstationen möglich.
Technisches Neuland also, bei dem es immer wieder auch Probleme gab, wie TenneT-Sprecher Matthias Fischer einräumt.
Das ist eigentlich nur natürlich. Das war echte Pionierarbeit. Da gab es keine Vorerfahrung. Wir sind in Deutschland inzwischen weltweit diejenigen, die hier die größten Erfahrungen inzwischen gesammelt haben.
Das kostete aber auch reichlich Lehrgeld. Inzwischen klappt's aber mit der Technik, sagt Matthias Fischer. Und auch die Haftungs- und Abstimmungsprobleme konnten demnach gelöst werden. Deshalb also jetzt die Flut von neuen Steckdosen im Meer. Innerhalb eines halben Jahres hat sich die Kapazität um fast das Achtfache erhöht. Kurios, lange Zeit hatten die Windparkbetreiber nicht genug Einspeisemöglichkeiten. Und jetzt können sie das Angebot nicht voll ausnutzen, weil sie offshore noch gar nicht so viel Windstrom erzeugen können. Und TenneT macht weiter Druck. 2019 sollen über 7000 Megawatt Strom eingespeist werden können. Das wäre deutlich mehr als das Windkraftziel der Bundesregierung für 2020. Klingt also nach einer Menge Rückenwind für die Offshore-Anlagen. Doch der Wissenschaftler Detlef Schulz sieht auch noch einige Herausforderungen auf die Branche zukommen.
Es wird teilweise dann so viel Energie erzeugt, dass sich die Frage nach großen Energiespeichern und weiterführenden Inlandsübertragungsstrecken stellt. Der Weitertransport über noch zu bauende Gleichstromtrassen in Richtung Süden stellt die sinnvollste Lösung dar. Vorgesehen ist im aktuellen Netzentwicklungsplan der Bau von 3 Gleichstromtrassen zu den Verbraucherzentren im Ruhrgebiet und auch in Süddeutschland.
Doch der Bau von neuen Stromtrassen sorgt in Deutschland immer wieder für Konflikte. Wegen fehlender Übertragungsnetze an Land könnte es also auch offshore erneut zu Problemen kommen. Und wenn nicht kurzfristig wichtige Entscheidungen fallen, drohen ohnehin ab 2020 neue Engpässe in puncto Netzanschlüsse, mahnt Detlef Schulz. Denn statt 30 Monate wie früher haben die Netzbetreiber jetzt 60 Monate Zeit, um eine Steckdose im Meer zu installieren. Deshalb müssten alle Beteiligten jetzt noch ein bisschen mehr Energie aufwenden, meint der Wissenschaftler. Sonst drohen neue herbe Rückschläge und kostspielige Verzögerungen.
Im Januar dieses Jahres wurde zum Beispiel der Wismarer Appell der gesamten Windenergiebranche veröffentlicht. Darin wird für den Offshore-Bereich gefordert, unverzüglich mit den Netzanbindungen für die Jahre 2020 und 2021 zu beginnen. Dazu wären jedoch Ausschreibungen für die Arbeit noch im ersten Quartal 2016 erforderlich.
Soweit Thomas Sambol.
Pense à tout ce que tu ne sais point, pour avoir pensé que tu savais. Que sait-on si seulement on savait? Lorsqu'on sait tout ce qu'on ne sait pas, alors peut-être qu'un jour on saura. Qu'avons-nous si seulement on savait? Lorsqu'on sait tout ce qu'on a, alors peut-être peut-on moins penser qu'on n'a pas.
Damit Energie immer oder zumindest über längere Zeit verfügbar ist, muss sie zwischengespeichert werden. In vielen Forschungseinrichtungen arbeitet man an dem perfekten Weg, an der perfekten Batterie. Lithium-Ionen, Lithium-Schwefel, Natrium, Magnesium, Silizium. Forscher suchen nach der perfekten Mischung für langlebige und viel energiespeichernde Batterien und nach Möglichkeiten, wie überschüssige, regenerative Energie am besten zwischengelagert werden kann. Und Michael Kurt hat in Braunschweig Forschern bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut.
Die meisten von uns müssen Tag für Tag ihr kleines Smartphone aufladen. Das ist nicht nur nervig, daran können wir auch feststellen, dass die Batterien und Speicher nicht mit der technischen Entwicklung von elektrischen Geräten und insbesondere auch Autos Schritt gehalten haben. Das liegt an den Materialien in der Batterie, aber auch an der Art der Batterieproduktion. In der Battery Lab Factory der Technischen Universität Braunschweig versucht man, aus den besten Materialien auch das Beste rauszuholen.
Wir sehen hier eine Beschichtungslinie für Lithium-Ionen-Batterien. Wir können hier die realen Produktionsprozesse sehr gut nachstellen und mit den Eigenschaften der dann gefertigten Batterien verknüpfen.
Der Batterieforscher Wolfgang Haselrieder arbeitet mit dieser Anlage daran, dass Batterien, die im Labor super Leistung bringen, dies auch in der Realität tun.
Sie können wesentlich schlechter werden über die Prozesskette und wir versuchen halt das Optimum mit optimalen Prozessen aus den Materialien herauszuholen, dass wir Energieleistung bzw. Lebensdauer verbessern können.
Denn Batterien müssen perfekt auf ihren späteren Einsatz zugeschnitten sein. Energiedichte, Gewicht, Leistung und Lebensdauer müssen zur Anwendung passen und wenn Batterien in Elektroautos ihren Dienst tun, möchte man sie auch schnell aufladen. Am wichtigsten jedoch, Batterien müssen sicher sein.
Bei einem Sicherheitstest, wenn Sie den durchführen und Sie haben Material mit einer sehr hohen Energiedichte, dann haben Sie hier auch eine ausgeprägte exotherme Reaktion. Wenn man das erforscht, fokussiert man das, indem man quasi einen Nagel in diese Batterie treibt, einen Kurzschluss hervorruft und dann kann man die Abreaktion dieser Batterie sich entsprechend anschauen.
Wobei sich das Teil auf bis zu 1000 Grad aufheizen und letztendlich sogar platzen kann. Im Helmholtz-Institut arbeiten die Forscher im Wettstreit insbesondere mit amerikanischen, koreanischen und japanischen Kollegen um die Entwicklung der besten Batterie. Dazu muss der Materialmix nicht unbedingt in Gänze geändert werden. Auch die bekannte Lithium-Ionen-Batterie ist noch verbesserungsfähig. Professor Fichtner ist es gelungen, das Lithium noch dichter in sie hineinzupressen.
Das enthält in dem Pluspol um die Hälfte mehr Lithium pro Volumen als das beste derzeit verfügbare Standardmaterial. Das ist, wenn Sie so wollen, Weltrekord.
Doch im Glanze eines Weltrekordes kann man sich nur kurz sonnen, denn in vielen Forschungseinrichtungen probiert man sich an ganz neuen Materialkombinationen. Lithium-Schwefel- und Lithium-Luftbatterien werden getestet, das Graphit an der Kathode durch Silizium ersetzt oder Natrium-Batterien entwickelt.
Natrium ist ein Faktor 100 oder noch mehr billiger als Lithium und ist praktisch in unbegrenzter Menge verfügbar in den Weltmeeren. Wir arbeiten an Chlorid-Ionen-Batterien. Auch das ist sehr gut verfügbar. Oder wir arbeiten an Magnesium-Batterien. Es ist viel sicherer handhabbar als Lithium und verspricht auch kompaktere Batterien.
An der Stanford University in Kalifornien testen Forscher Anoden, die wie ein Granatapfel aufgebaut sind. An der Purdue University in Indiana werden Blütenpollen zu Graphit verbrannt. Und auch im Ulmer Helmholtz-Institut nimmt man sich die Natur zum Vorbild.
Da kann ich Ihnen auch ein Beispiel nennen. Also ein Kollege von mir hat jetzt kürzlich ein ganz neues Speichermaterial für Natrium-Ionen-Batterien vorgestellt, für den Minuspol von so einer Elektrode. Das haben die hergestellt aus Apfelresten.
Doch wenn die Energiewende gelingen soll, müssen nicht nur die Batterien, sondern auch ihr Einsatz optimiert werden. Der Braunschweiger Batterieforscher Wolfgang Haselrieder sympathisiert mit der Idee von Schwarmspeichern. Er hofft darauf, dass Elektroautos einmal an speziellen Parkplätzen sowohl überschüssige Energie aus dem Netz abziehen, als auch selbst Energie zur Verfügung stellen können, wenn sie diese nicht benötigen.
Stellen Sie sich vor, ein Mitarbeiter einer Firma fährt morgens zur Arbeit, er weiß, er steht 8 Stunden auf diesem Parkplatz. Ja, dann kann er quasi gegen Geld oder wie auch immer die Geschäftsmodelle dann laufen, Energie aus seinem Fahrzeug zur Verfügung stellen und die Bedingungen setzen, wenn ich um 16 Uhr meine Arbeit abschließe, muss das Batteriesystem geladen sein.
Für eine intelligente Energieverteilung ist es auch wichtig, dass der überschüssige Strom aus regenerativen Energien wie Wind und Sonne zwischengelagert werden kann. Haushohe Batterien, Pump- oder Druckluftspeicherkraftwerke sind für Maximilian Fischer keine optimale Lösung. Er setzt auf die Umwandlung des Stroms in Wasserstoff, seine Lagerung unter der Erde und die Zurückumwandlung zu Strom, wenn man ihn braucht. Derzeit ginge durch dieses Hin und Her allerdings rund 50% der Energie verloren. Im Privatbereich ist jedoch die Lithium-Ionen-Batterie noch das Maß aller Dinge, auch für die Speicherung von Solarstrom zu Hause.
Die Lithium-Ionen-Batterie ist über die letzten 10 Jahre im Schnitt 10-14% billiger geworden pro Jahr und der Trend setzt sich fort. Das heißt, in etwa vielleicht 2 Jahren kann sich jeder Häuslerbesitzer, der Photovoltaik auf dem Dach hat, so eine Batterie in den Keller stellen, die ist bezahlbar.
Und damit könnte ein weiterer Schritt in Richtung dezentrale Energieversorgung gemacht werden, die viele für das entscheidende Element einer Energiewende halten.
Michael Kurt über bessere Batterien und Speicherkapazitäten. Die Energiewende im Norden Deutschlands wird von den Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein gemeinsam gesteuert. Dazu hat in Hamburg die Hochschule für angewandte Wissenschaft das Forschungslabor Norddeutsche Energiewende New 4.0 vor einem Jahr in Betrieb genommen. Ich habe den Leiter, Professor Werner Beber, zunächst gefragt, was sich dahinter verbirgt.
Ja, die Norddeutsche Energiewende, NEW 4.0 oder auch modern New 4.0, beschreibt ein Projekt, das zu dem sich 50 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik aus Hamburg und Schleswig-Holstein zusammengetan haben. Es ist ein länderübergreifendes Projekt also, um in einem sogenannten Praxis-Großtest in 4 Jahren zu zeigen, wie die Energiewende technologisch, marktwirtschaftlich und gesellschaftlich gelingen kann. Das ist insofern ein Novum, eine Innovation, alle verschiedenen Technologien zum Einsatz zu bringen und zu zeigen, wie das übergeordnete Ziel, nämlich bereits 2025 70% regenerative Stromversorgung in Hamburg-Schleswig-Holstein und im Jahr 2035 sogar 100%. Also wir werden weit vor den Zielen der Bundesregierung für Deutschland sein.
Ein großes Thema ist die Mobilität mit Elektroautos und E-Bikes. Auch dort soll Strom in neuen Batterien gespeichert werden. Wo ist denn da eine realistische Entwicklung abzusehen, die eine längere Lebensdauer und eine größere Reichweite ermöglicht? Die bisher bekannten Lösungen zeigen, dass es ab einer Restkapazität von 80% bei den meisten Batterien dann mit der guten Leistung ja aufhört.
Die schlechte Nachricht vorweg: Wir werden das Ziel der Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht erreichen, 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020 auf den deutschen Straßen zu haben. Dennoch, die Entwicklung ist hier ähnlich wie bei anderen regenerativen Energieträgern wie den Windkraftanlagen sehr schnell. Also wir fahren bei uns im Institut einen BMW i3 der ersten Generation. Der hat heute eine Reichweite von 120 Kilometern. Jetzt kommt in diesen Wochen die nächste Generation, der schon eine doppelt so hohe Reichweite hat. Wir gehen davon aus, dass die Batterie-Speicherkapazität und auch die Ladezyklen, ein wichtiger Punkt für die Lebensdauer der Batterie, sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren deutlich verbessern wird. Parallel ist natürlich die Infrastrukturfrage, also wo kann ich überall laden, Klammer auf, Hamburg ist Vorreiterregion, in der Elektromobilität und in der Ladeinfrastruktur, aber das wird ein zentraler Punkt sein. Und der letzte Aspekt ist für dieses 100%-Ziel der Energiewende, was ja bedeutet, dass wir in einem Jahrhundert der elektrischen Energie leben werden, wird es ganz wichtig sein, die Elektromobilität auch als Speichermedium zu nutzen, nämlich nachts, wenn die Fahrzeuge geladen werden, den Strom, den die vielen Windkraftanlagen auf Nord- und Ostsee und am Land produzieren, auch sinnvoll zu speichern.
Mehrfach wurde sie schon totgesagt, die Brennstoffzelle, da wird Sauerstoff mit Wasserstoff zu Strom und Wärme umgewandelt, aber sie gilt aufgrund ihrer Lebensdauer und Lastdynamik noch als unausgereift.
Das Spannende daran ist, dass der Wasserstoff ein sehr zentrales Medium für die Energiewende ist, weil er kann aus überschüssigem Strom produziert werden, dann wenn wir ihn für Elektrizität nicht benötigen, er kann für Industrie benutzt werden, er kann gespeichert werden und er kann wiederum für die Brennstoffzelle genutzt werden in der Mobilität. Und dieser Wasserstoff ist zu sehr, sehr wenigen und günstigen Preisen produzierbar.
Bei der technischen Entwicklung von Windkraftanlagen hat es einen weiteren Quantensprung gegeben. Der Ertrag kann um ein weiteres Drittel steigen. Erhöht sich dadurch auch der Druck auf einen schnellen Umbau der Stromnetze, Speicherausbau und die Anpassung im sogenannten Kraftwerkspark?
Es ist völlig richtig, was Sie gesagt haben. Die Energiewende ist nichts weniger als der komplette Umbau des Energiesystems. Das bedeutet für die Erzeugerseite, also Photovoltaik- oder Windkraftanlagen, das Herzstück hier im Norden Deutschlands, dass Windenergieanlagen intelligenter sein müssen. Intelligenter heißt, sie müssen sich an die speziellen Zustände, die das Netz im Moment zulässt, anpassen können. Sie müssen regelbar sein, sehr wichtig, und sie müssen in Verbindung mit Speichern mehr Intelligenz. Wir sprechen von sogenannten Speicherregelkraftwerken. Und den Anforderungen, die das Netz hat, es dreht sich immer wieder um denselben Punkt, wie synchronisiere ich den Verbrauch mit der Erzeugung? Das fällt zeitlich leider nicht genau zusammen. Und dazu müssen Windkraftanlagen intelligenter werden. Und das ist der nächste Quantenvorsprung, an dem alle Windkraftanlagenhersteller arbeiten.
Dann haben wir ein neues Gesamtsystem der Versorgung eines Tages. Kann dann erneuerbare Energie auch einen erheblich größeren Anteil liefern für Wärme und Kraftstoffe?
Ja, wir stehen jetzt an der Schwelle zur zweiten Phase der Energiewende. Die erste Phase war der Ausbau der erneuerbaren Erzeuger. In der Übergangsphase wird der Netzausbau eine wichtige Rolle spielen. Und in der zweiten Phase jetzt, wir sprechen von dem Begriff Sektorenkopplung, wie können wir aus der Stromwende eine wirkliche Energiewende machen? Die Fokussierung auf Strom war wichtig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite 2/3 des Energieverbrauchs in Deutschland entstammen Mobilität und Wärme, insbesondere Wärme. Das heißt, diese Sektorenkopplung, wie kann ich wiederum Strom nutzen, um durch Power to Heat, so nennt man das im Fachdeutsch, Wärme zu erzeugen, zum Beispiel für große Fernwärmesysteme hier in Hamburg. Das sind die nächsten Aufgaben. Oder wie kann ich in der Industrie, hier bei unseren großen Industrieunternehmen, die Gas für die Produktion nutzen, wie kann ich das ersetzen durch erneuerbaren Strom?
Soweit Professor Werner Beber von der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg. Soweit der Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kommt heute von Rokia Traoré. Die CD mit dem Titel Ne So ist bei Nonsuch erschienen.
Il est où? kanane ni sogo ya kumafonye kanandu subo wale kena netekele fe
In Vietnam wird seit Jahrzehnten nicht mehr Krieg geführt. Aber seine Folgen sind noch immer spürbar. Mindestens 500.000 Opfer des Krieges gelten als vermisst. So finden Reisbauern immer neue Massengräber. Niemand weiß, wer dort verscharrt wurde. Und Familien suchen weiter nach ihren Angehörigen und nach Gewissheit. Das weltweit größte Projekt zur DNA-Analyse von Gebeinen und der Identifizierung der Toten startet derzeit in Hamburg. Ursula Storost berichtet.
Professor Wolfgang Höppner eilt durch den langen Flur seiner Firma BioGlobe. Vor anderthalb Wochen sind hier 6 Wissenschaftler aus Vietnam eingetroffen, 5 Männer und eine Frau. Die Gäste sollen hier viel lernen, vor allem über Aufbau und Vererbung der menschlichen DNA.
Diese Biologie ist völlig neu für mich, aber ich versuche das jetzt eben zu lernen.
Guang Nguyen ist jetzt seit anderthalb Wochen in Hamburg. Der Informatiker und Mathematiker aus Hanoi will in den nächsten 5 Jahren mithelfen, die namenlosen Knochenfunde aus Zeiten des Vietnamkriegs zu identifizieren. Mehr als 500.000 Menschen werden in Vietnam immer noch vermisst, sagt Herr Guang.
Deshalb hat die vietnamesische Regierung ein großes Projekt gestartet, um all diese namenlosen menschlichen Überreste einzusammeln. Jetzt ist es unsere Aufgabe, anhand der lebenden Verwandten die Toten zu identifizieren. Dann können die Verwandten die Knochen mit nach Hause nehmen und für ihre Toten beten.
Allerdings, so der Chemiker Wolfgang Höppner, ist es nicht ganz einfach, die Toten zu identifizieren. Zum einen liegen die Knochen schon seit Jahrzehnten in der Erde. Das heiß-feuchte Klima in Vietnam fördert den Zerfall der DNA.
Nun kommt auf der anderen Seite dazu, die Vermissten sind ja schon 40, 50 Jahre vermisst. Das heißt, die haben keine direkten Verwandten möglicherweise mehr. Eltern ganz bestimmt nicht. Kinder hatten sie möglicherweise noch nicht, weil sie relativ jung ums Leben gekommen sind.
Das bedeutet, man muss für die Identifizierung auf relativ weit entfernte Verwandte zurückgreifen. Ein DNA-Abgleich kann da schwierig werden.
Da muss man sich sehr gut auskennen und sehr genau hinschauen können. Und die Rechenverfahren, die das dann rechnerisch bestimmen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es dann wirklich der Großonkel ist oder so jemand, die sind auch nicht trivial.
Man muss einen Stammbaum von den noch lebenden Verwandten aufzeichnen und dann entscheiden, wer davon für einen Abgleich überhaupt in Frage kommt, erklärt Wolfgang Höppner und öffnet die Tür zu einem Labor. Hier steht Oliver Krebs vor einem bräunlich verfärbten menschlichen Oberschenkelknochen.
In diesem Fall der rechte, den wir im Institut schon gelagert haben. In diesem Fall dient er jetzt für unsere Kollegen aus Vietnam, damit die eben einen Knochen mal, also eine Probenvorbereitung von Anfang bis zum Ende durcharbeiten können. Okay.
Oliver Krebs setzt eine kleine elektrische Handsäge an. Er ist forensischer Molekulargenetiker und arbeitet am Institut für Rechtsmedizin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Das UKE hat viel Erfahrung mit der Identifizierung von DNA und ist am Projekt beteiligt.
So, jetzt haben wir hier ein Stück rausgesägt.
Oliver Krebs packt das Knochenstückchen in einen Metallbecher und spannt den in eine Schwingmühle.
Und dann dauert das in der Regel etwa 2 bis 3 Minuten, bis wir unsere Proben wirklich zu einem Pulver zermahlen haben, das dann am Ende so aussieht.
Das weiße Knochenmehl kommt nun in eine Lösung, die DNA freischwemmt. Anschließend wird sie in einem weiteren Gerät extrahiert, dann wieder mit Enzymen und Reagenzien versetzt, in ein Analysegerät geschoben. Dank polymeraser Kettenreaktion liegen dann die genetischen Profile als Moleküle in der Lösung. Die kann man endlich in ein Gerät im Nebenraum schieben, das einer zu groß geratenen Mikrowelle gleicht. Spitzentechnologie für 250.000 Euro, sagt Wolfgang Höppner stolz.
Dieses Gerät ist eine Kapillarelektrophoreseanlage, in der 24 haarfeine Glaskapillaren für die Auftrennung der Produkte dieser Polymerase-Kettenreaktion benutzt werden. Und hier entstehen dann die Signale für die genetischen Profile, die man hier zum Beispiel sieht.
Am Computer neben der Anlage sieht man rote, blaue und schwarze Kurven und Picks, die genetischen Marker. Bei jedem Menschen unterschiedlich wie der Fingerabdruck. Jeder hat sein eigenes genetisches Profil.
Und wenn wir dieses Profil vollständig aus den Knochen kriegen, haben wir eine gute Chance, auch die Verwandtschaftsverhältnisse berechnen zu können.
Was gerade in Hamburg erprobt wird, ist keine Neuentwicklung von Geräten und Verfahren, erklärt Wolfgang Höppner.
Wir bringen nur die Komponenten zusammen für dieses Projekt, dass die optimal zusammengestellt sind. Und das ist für die Kollegen dort ein riesiger Sprung von der Einzelfallabarbeitung, wo sie also ein Skelett haben, einen Verdacht haben, aus welchem Ort derjenige stammt, dort die Verwandten suchen und dann bearbeiten. Wir haben jetzt ja praktisch die Aufgabe, im Rundumschlag alle Skelette mit allen zu vergleichen, die Verwandte vermissen und wiederfinden möchten.
1,4 Millionen Proben sollen in den nächsten Jahren aufgearbeitet werden. Und dann wird es in Hanoi eine Datenbank geben, in der alle Skelette mit ihrer DNA erfasst sind, hofft Herr Kwong.
Es sind ja so viele namenlose Tote. Dieses Projekt geht jetzt über 5 Jahre. Und unser Ziel ist die Analyse von ungefähr 300.000 Skeletten.
Soweit der Beitrag von Ursula Storst. Rauchen, Stress, Cholesterin und Alkohol. Besonders wer sich zu viel davon erlaubt, macht einen Herzinfarkt wahrscheinlicher. Immerhin starben laut dem jüngsten Herzreport knapp 340.000 Menschen in Deutschland an einem Herzinfarkt in nur einem Jahr. Die Gründe dafür können aber auch genetischer Natur sein. Denn es gibt genetische Codes, die einen Herzinfarkt begünstigen und andere, die die Wahrscheinlichkeit verringern. Neue Erkenntnisse darüber liefert nun eine internationale Studie, an der auch Wissenschaftler der Universität zu Lübeck beteiligt sind. Thorsten Philips hat sie getroffen.
3 kleine Kugeln backen an einer großen Kugel. So sehen Triglyceride im Modell aus. Triglyceride sind Blutfette, die zum Beispiel bei starkem Alkoholkonsum mehr werden und somit das Herzinfarktrisiko nach Angaben von Humangenetikerin Jeanette Erdmann vom Institut für Integrative und Experimentelle Genomik spürbar erhöhen. Bisher wurden sie im Gegensatz zum Cholesterin als Risikofaktor unterschätzt.
Also die Triglyceridwerte werden immer schon im Blut bestimmt. Die kann man wie LDL oder HDL, das hat man immer schon gemacht. Man hat sich immer so sehr auf das LDL fokussiert und gesagt, LDL ist böse und HDL ist gut. Wir können aber zeigen, dass auch erhöhte Triglyceridspiegel tatsächlich das herzkardiovaskuläre Risiko erhöht.
Ein Durchbruch nach 4 Jahren für Jeanette Erdmann und ihr Team. War es bisher nur eine Vermutung, so bringt eine internationale Studie mit 200.000 Personen Gewissheit. Es gibt Genvarianten, die bei Menschen mit einem Enzym auftreten, das wiederum die sogenannten Triglyceride abbaut und dadurch das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, reduziert.
Jetzt in dieser Studie haben wir ein Gen gefunden, dass wenn es ausgeschaltet wird, dass dann durch die Triglyceridwerte gesenkt werden und damit dann auch das Herzinfarktrisiko gesenkt wird. Und das Interessante ist, dass es Menschen gibt, die von Natur aus eine Genvariante tragen, sodass dieses Gen ausgeschaltet ist. Das heißt, sie haben von Natur von Anfang an niedrige Triglyceridwerte. Und die sind geschützt vor einem Herzinfarkt.
Mit der Konsequenz, dass nun Medikamente entwickelt werden können, die das Enzym, die Lipoproteinlipase, steigern und damit auch das Herzinfarktrisiko senken.
Und das ist quasi im Grunde genommen der neue Ansatz. Wenn man so ein Gen gefunden hat, von dem man weiß, man kann ohne leben, dann ist man sicher, dass es weniger Nebenwirkungen gibt. Und der Prozess der Medikamentenentwicklung wird deutlich kürzer werden. Und natürlich, es kostet wesentlich weniger Geld.
100 Wissenschaftler sind an der Studie beteiligt, auch Inke König und Paola Ferrario vom Institut für medizinische Biometrie und Statistik an der Universität Lübeck. Dr. Ferrario hat Regressionsanalysen durchgeführt, um einen möglichen Zusammenhang zwischen Genvariante und Herzinfarkt nachzuweisen.
Wir haben grundsätzlich zwei Gruppen an Daten, sogenannte Fällen und Kontrollen. Also Fälle sind Personen, die Herzinfarkt gehabt haben, und Kontrollen gesunde Patienten. Und es geht darum, die genetischen Daten von diesen Patienten zu vergleichen.
Doch das ist nicht so einfach, wie es sich anhört.
Schwieriger ist aber die ganze Vorbereitung der Daten, bis man die Daten im Endeffekt auswerten kann. Das ist ein sehr langer Weg, der über viele verschiedene Software, viele verschiedene Computer geht und verschiedene Vorbereitungsmethoden, Umstellung der Daten, bis man diese klassischen statistischen Ansätze überhaupt anwenden kann.
Ihre Chefin, Professor König, überprüft anschließend, inwieweit die statistischen Ergebnisse tatsächlich allgemein gültig sind.
Man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt sowas wie 100.000 oder mehr genetische Varianten pro Person haben, die wir aus dem Labor bekommen, können wir ja nicht mehr jede einzelne Variante uns angucken und feststellen, ob die gut funktioniert hat oder nicht, sondern wir müssen uns vernünftige Algorithmen überlegen, mit denen wir solche Daten qualitätskontrollieren können. Und dann bedeutet das wieder, dass wir Rücksprache mit den Labors halten müssen, um sicherzustellen, dass wir auch wirklich valide Daten haben, mit denen wir arbeiten können. Und dann geht es hinterher auch darum, die Daten einfach über die verschiedenen internationalen Gruppen zu koordinieren. Das heißt, es geht bei uns dann nicht nur darum, dass wir die Daten aus Deutschland auswerten, sondern auch koordinieren, wie bekommen wir die Daten von unseren ausländischen Partnern, in welchem Format, wie können wir diese Daten international zusammenfassen und auswerten, um hinterher zu validen Schlüssen zu kommen dabei.
Die Kosten zur genetischen Untersuchung eines Probanden haben sich in den vergangenen 10 Jahren von 500 Euro auf 50 Euro reduziert. Das Projekt inzwischen rund 5 Millionen Euro gekostet.
Wir sind über die letzten Jahre von vielen Wissenschaftlern auch gescholten worden, dass wir in diese Assoziationsstudien so viel Geld reingesteckt haben. Und hier haben wir jetzt endlich ein Beispiel, dass sich all das, was wir investiert haben, tatsächlich auch gelohnt hat.
Die Studie liefert damit einen ersten Beitrag zur Bekämpfung der Herzkrankheiten. Jetzt muss weiter geforscht werden.
Jeder Patient, der jetzt zum Hausarzt geht, bekommt einen genetischen Test und dann können wir aufgrund dessen vorhersagen, ob dieser Mensch einen Herzinfarkt bekommen wird oder nicht. Das werden wir aber aufgrund der bisherigen Ergebnisse noch nicht können.
Die Forscher sagten, sie seien noch nicht so weit, dass sie eine präventive Maßnahme präsentieren könnten, aber es gebe eine Richtung zum Weiterforschen, eine neue Richtung, an die bisher nicht gedacht wurde.
Das Herzinfarktrisiko könnte bald gezielter bekämpft werden. Das war ein Beitrag von Thorsten Philips.
Ona Kenya le, imana ke mofe kanuna Kenya le, imana ke bana moro ona Kenya le, momana ke kukoro kobe na Kenya, eya ye kobe na Kenya le.
Notizen aus der Wissenschaft.
Der massive Anstieg des Meeresspiegels könnte in Zukunft auch durch technische Eingriffe ins Erdsystem nicht mehr gelöst werden. Zum Beispiel durch das Pumpen von Wassermassen auf den antarktischen Kontinent. Dieses Szenario haben Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung durchgerechnet. Zwar würde das auf die Antarktis gepumpte Wasser dort gefrieren, sein Gewicht würde aber das Eis verstärkt in Richtung der antarktischen Küste drücken, wo dann Eismassen erneut in den Ozean abbrechen und auftauen. Damit das Wasser für ein Jahrtausend auf der Arktis verbliebe, müsste man es mindestens 700 Kilometer ins Landesinnere pumpen. Dafür wäre ein Zehntel der heutigen weltweiten Energieversorgung notwendig. Dieses Geoengineering ist für die Potsdamer Experten daher unrealistisch. Der Meeresspiegel könnte bis zum Jahre 2100 bereits um mehr als 130 Zentimeter ansteigen. Forscher der Goethe-Universität und der Universität von Kent in Großbritannien haben eine neue Strategie zur Generation von Krebsmedikamenten entwickelt.
Dabei sollen maßgeschneiderte Medikamentenkombinationen die Wirksamkeit von Behandlungen, insbesondere bei Patienten mit therapieresistenten Krebsarten, steigern. Denn trotz großer Fortschritte in den vergangenen Jahrzehnten gelingt Heilung oft nur, wenn der Krebs früh entdeckt und lokal behandelt wird, mit einem chirurgischen Eingriff und folgender Strahlentherapie. Haben sich die Krebszellen erst einmal im Körper verbreitet und Metastasen gebildet, liegt die Überlebensrate nach 5 Jahren bei unter 20%. Die neuen maßgeschneiderten Kombinationen von Krebsmedikamenten und sogenannten ABC-B1-Hämmern sollen zudem keinen Einfluss auf die Verteilung anderer Medikamente oder Nahrungsmittelbestandteile im Körper haben. Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums München haben erneut auf die Gefahren der Verunreinigungen von Wasser durch Fracking-Verfahren hingewiesen. Viele der Chemikalien, die für das Herauslösen von Öl und Gas aus Gesteinsschichten eingesetzt werden, seien zwar harmlos. Andere Additive können jedoch toxisch und krebserregend wirken. Doch welche Chemikalien typischerweise zum Einsatz kommen, ist nicht vollständig bekannt. Die Forscher fordern von der Industrie mehr Transparenz, um diese Gefahren korrekt einschätzen zu können und in Grenzen zu halten. Ihre Analyse bewertet folgende Stoffe als kritisch: aromatische Kohlenwasserstoffe als Lösungsmittel, Vorläufer endokrin wirksamer Substanzen als Tonstabilisator sowie Biozide oder starke Oxidationsmittel. Die Studie erschien in der Zeitschrift Environmental Science and Technology der American Chemical Society. Elektromobilität soll ab Juli mit einer Kaufprämie von 5.000 Euro für private und 3.000 Euro für gewerbliche Käufer gefördert werden, um das Ziel von 1 Million Batterie- und Plug-in-Hybridfahrzeugen bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Dafür wird mit Kosten von 1,3 Milliarden Euro gerechnet, die zu 40% von den Automobilherstellern getragen werden sollen. Das Niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik der Technischen Universität Braunschweig hat jetzt gewarnt, die Förderung werde nicht zum Ziel führen, selbst bei einer Verdoppelung der Prämie. Als Alternative sieht das Team um Professor Thomas Spengler die Gestaltung eines attraktiveren Fahrzeugangebots mit Investitionen in Ladeinfrastruktur sowie in die Weiterentwicklung der Batterietechnologie zur Verbesserung der Reichweite und Senkung der Produktionskosten. Dies könnte im Gegensatz zur Kaufprämie auch über das Jahr 2020 hinaus wirken.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Oke Bandixen.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Leuchtdioden und Hightech statt einfachem Glühdraht. LED-Lampen ersetzen heute in den heimischen Wohnzimmern die klassische Glühbirne. Sie gelten mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden als besonders durchhaltefähig, aber irgendwann werden auch sie auf dem Schrott landen. Um dann ihre wertvollen Einzelteile recyceln zu können, tüfteln Wissenschaftler im unterfränkischen Alzenau an der richtigen Trennung mit garantiertem Blitzeinschlag. Was das bedeutet, hat sich Silke Schmidt-Drö angesehen.
Jetzt fliegen hier die ersten Teile durch die Gegend.
Einige gehen relativ leicht ab, andere muss man mit etwas Gewalt, beispielsweise mit einem Hammer oder mit einer Zange, bearbeiten, aber dann geht es doch relativ gut.
Es sind jetzt so 20, 30 Stück, die hier in einem Kasten schon aufgereiht sind. Also die LED-Lampen, die werden jetzt zerkleinert. Es werden jetzt hier überall praktisch die Plastikhüllen, die außenrum sind, abgemacht. Eigentlich sollte ich heute zu einer automatischen Zerstörung kommen. Jörg Zimmermann von der Projektgruppe Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie von der Fraunhofer Gesellschaft. Wieso machen Sie denn das händisch?
Ja, wir müssen die einzelnen Lampen jetzt erst einmal vorbearbeiten, damit diese Lampen nicht oben aufschwimmen.
Sieht so ein bisschen aus wie klassische Glühbirnen.
Ja, sieht tatsächlich aus wie klassische Glühbirnen. Man nennt es auch Retrofit. Allerdings ist die Technik eine vollkommen andere. Hier gibt es eine Elektronik und wenn man tatsächlich mal diese Kuppel abgemacht hat, dann sieht man auch diese einzelnen LEDs. In der LED selbst, da haben wir also seltene Erden drin und auch der Halbleiter, der unten drunter sitzt, das sind auch relativ teure Materialien.
Und die wollen wir jetzt rausbekommen, deswegen kein Hammer, sondern ein Suppentopf, ein riesiger. So, jetzt wird hier der Topf langsam mit Wasser aufgefüllt. Was haben Sie denn damit vor? Wollen Sie das jetzt auskochen?
Ja, schön wäre es. Nein, auskochen tun wir es nicht. Wir jagen jetzt einen Spannungspuls durch dieses Wasserbad durch. Das ist die sogenannte elektrohydraulische Zerkleinerung. Mit dieser Methode schaffen wir es, verschiedene Komponenten voneinander zu trennen. Das heißt, wir haben nachher noch die einzelnen Materialien nebeneinander vorliegen.
Ja, mein Name ist Jens Herdegen. Ich bin für die Anlage zuständig, für die Bedienung.
Und jetzt ist dieser Topf hier einfach in so ein Tor reingeschoben worden, in eine Maschine. Das ist ein Riesenkasten hier, so 2 auf 2 Meter ungefähr.
Ungefähr, ja.
Wenn man über den Topf so reinlugt, dann sieht man hier 3 so dicke, es schaut so ein bisschen aus wie das Unterteil von Kegeln. Und das sind die Elektroden. Was passiert denn da jetzt?
Die Elektroden werden nach unten gefahren und die werden dann aufgeladen mit der entsprechenden Spannung und werden dann entladen. Das heißt, aus denen kommt dann später der Blitz raus.
Das heißt, es werden hier Blitze erzeugt tatsächlich in dem Topf dann?
Ja, man kann es recht gut mit dem Gewitter vergleichen. Und der Donner, den man dann hört in der Anlage, ist eigentlich diese Druckwelle, die sich ausbreitet und dann aufs Material trifft. Und somit können immer die schwächsten Stellen gelöst werden oder zerbrechen. Und das sind meistens Klebestellen, irgendwelche Fügestellen, da wo verschiedene Materialklassen aneinander stoßen.
Jetzt hat hier die Tür zugemacht.
Jetzt werden die Elektroden in den Topf hineingefahren.
Es riecht ein bisschen verbrannt. Klar ist es jetzt nicht mehr das Wasser, kann ich schon mal sagen. Das ist eher so eine Brühe. Ah, und Herr Zimmermann, der Materialwissenschaftler, hat schon die Kelle. Das heißt, wir können jetzt die Suppe einmal umrühren.
Und hier sieht man schon ganz klar eine Zerkleinerung. Und ich habe jetzt hier beispielsweise die Elektronik gemeinsam mit den LEDs vorliegen. Da hängen noch ein paar Kabel dran. Unten hängt noch der Sockel. Den kann man letztendlich auch schon fast händisch abnehmen. Ja, also wir haben schon teilweise eine sehr gute Zerkleinerung erreicht.
Genau, und zwar nicht einfach alles, sondern man hat die einzelnen Materialbestandteile hat man jetzt so getrennt. Also wir haben einmal dieses Aluminium, diese Plastikkörper, die jetzt auch schon teilweise losgelöst sind. Und wir haben ganz viele auch so Platinen tatsächlich.
Und wenn wir jetzt noch mehr Pulse anwenden, dann werden wir es wahrscheinlich auch schaffen, diese einzelnen LEDs runterzuholen.
Der zittert richtig, der Topf. Wir können es ja hier sehen durch das Lichtfenster. Und jetzt braucht man tatsächlich ein Sieb, sonst kann man die Teile gar nicht mehr abfischen.
Ich kann jetzt mal hier reingreifen, dann sehen wir, dass tatsächlich die LEDs hier einzeln vorliegen.
Das ist jetzt der Optimalfall. Wir haben jetzt so ein LED-Plättchen, in dem die seltene Erde noch drin ist. Das ist jetzt ein bisschen größer als ein Streichholzkopf. Aber was mit diesen kleinen Teilen passieren soll, wissen Sie jetzt noch nicht.
Ja, wir können nicht sagen, wir wissen es überhaupt noch nicht. Natürlich haben wir schon eine Idee, wie wir an diese Materialien rankommen, aber es ist im Moment noch keine wirtschaftliche. Sie müssen sich also vorstellen, dass dieses orangene Material, was wir hier oben drüber sehen, das ist der Leuchtstoff, das ist aber eine Leuchtstoffschicht. Und die tatsächliche Leuchtstoffmenge in dieser Silikonmasse ist sehr, sehr gering.
Das heißt, eigentlich müsste es noch kleiner sein als das, was Sie jetzt in der Hand haben.
Genau, aber der Vorteil bei dieser elektrohydraulischen Zerkleinerung ist, mit diesen kleinen Komponenten können wir jetzt wesentlich besser weiterarbeiten, als wenn wir jetzt einen Schreddervorgang verwendet hätten. Und bei diesem Schreddervorgang hätten wir praktisch jetzt alles in einer großen Masse.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Silke Schmidt-Trö informierte über die Rückgewinnung seltener Erden. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Rokia Traoré. Die CD mit dem Titel Ne So erschien bei Nonsuch. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.